Schön, dass ihr da seid. Schön, mit euch Gottesdienst feiern zu dürfen. Was für ein Geschenk. Ihr Lieben, was für ein Geschenk, dass wir das noch dürfen in unserer Zeit. Wir sind alle, die Zeiten spitzen sich zu. Und ich war immer dankbarer für jeden Tag, ja, für jede Woche, für jeden Monat, in dem wir in Freiheit noch zusammenkommen dürfen. Wir hatten gestern ein On the Move Nachtreffen und wir haben uns entschlossen, wir werden On the Move wieder machen, allerdings nicht im nächsten Jahr. Im nächsten Jahr werden wir uns auf uns fokussieren, wir werden lernen, wie wir einen guten Erlebnisbericht geben können, wir werden uns aufbauen und dann 26 im Frühjahr wird es wieder On the Move in der Stadt geben. Aber da war auch der Gedanke da, Mensch, müssen wir froh sein, wenn wir die Maie kriegen. Also es ist nicht mehr so selbstverständlich, die Zeiten können sich ändern. Wie schön, dass wir heute zusammen gib mal deinem Nachbarn einen Pfeifer, High Five und sag, hey, cool, dass du da bist. Schön, dass wir hier sitzen können, in Freiheit und im Miteinander. Ich habe euch ein Bild mitgebracht zum Einstieg. Und das schönste Bild, das ich sehe, das seid ihr heute hier vorne. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Was siehst du, wenn du da drauf schaust? Ihr dürft ruhig. Kästchen? Ich höre es nicht. Laut? Fenster? Bitte? Gedrittelt? Also ich mache es kurz. Das sind zwei Autos. Und das habe ich erlebt vor zwei Wochen. Ich fahre aus meiner Garage raus, Breitinger Straße. Eine Seite vollgeparkt mit Autos, ich fahre raus und will die Straße runter und mir kommt ein anderes Auto entgegen. Und so standen wir gegenüber. Er fuhr einfach auf mich zu. Ne? Er hatte eigentlich hätte er rein müssen, ja, in die Lücke. Aber er ist nicht rein, er ist auf mich zugefahren, ich bin auf ihn zugefahren. Und irgendwann standen wir Stoßstange an Stoßstange, so standen wir da. Erinnerst du dich? Ich sag zu dir, was machen wir jetzt? Ich war irgendwo innerlich richtig gelöst. Ich konnte nicht das Auto sehen, ich wusste nicht, wer da drin sitzt, so ein SUV, ein bisschen größerer Wagen wie meiner, aber ich wollte auch nicht weg. Und wir standen die ganze Zeit da. Da dachte ich, soll ich jetzt aussteigen oder was soll ich jetzt eigentlich machen? Und dann, vielleicht kennt ihr das, da kommen unterschiedlichste Gedanken. Ja, so ein Dummkopf. Weiß ja nicht, dass ich Vorfahrt habe. Ja? Und ich war schon nah dran, mein Recht, ich gehe jetzt nicht weg, ich bleibe hier stehen, ich habe ja Zeit. Ich lerne ja Zeit zu haben. Ne? Aber ich habe dann doch zurückgesetzt und habe ihn vorbeifahren lassen. Aber ich habe gemerkt, was da alles in meinem Herzen raufkam. Das hatte nicht viel mit Demut zu tun. Und wir sind in diesem Thema des demütigen Herzens. Und ich habe immer wieder in meinem Leben, erlebe ich so Momente, wo Gott mir spiegelt, ey Ralf, das hat nicht viel mit Demut zu tun. Ja? Das hat viel mit Recht haben zu tun. Und wir wollen uns heute diesem Thema, das demütige Herz, zum Abschluss noch einmal stellen. Und mir ist auf dem Herzen, dass wir das Wort Demut und das Wort Herz nochmal definieren. Mein Wunsch ist, dass wir mit einer ganz möglichst klaren Vorstellung von dem, was Demut ist, und was Herz bedeutet, von hier rausgehen. Deshalb möchte ich nochmal begrifflich arbeiten. Wir hatten zwei wundervolle Predigten gehört, ja, von Beispielen. Wir haben ein Kind in unsere Mitte gestellt bekommen und wir haben gesehen, was hat so ein Kind. Ja, und dieses Kind hat einfach dieses Vertrauen, dass wir wieder neu lernen müssen. Und das Kind rechtfertigt sich nicht. Also, wenn es noch kleiner ist, ihr manchmal schon. Aber da vorne sitzen meine 5 Enkelkinder. Ja, ich muss halt gut aufpassen, was ich sage. Also wir schauen uns diese beiden Begriffe an. Aber noch, um uns noch ein Stück weit betroffen zu machen, eine Frage, die in einer christlichen Zeitschrift abgedruckt war. Warum gehen Christen häufig so bösartig miteinander um? Und hier schreibt ein christlicher Leiter, als Leiter einer christlichen Organisation, fühle ich die volle Wucht von eben dieser Bösartigkeit auch innerhalb der christlichen Gemeinschaft. Nämlich böswillige Verdächtigung und Verurteilung, in der sich die uns umgebende Kultur spiegelt. Das ist interessant. Jeder christliche Verantwortungsträger, den ich kenne, spürt sie. Das ist eine steile Aussage. Es ist schwer, in einer säkularen Welt Christ zu sein. Das ist es wirklich. In einer Welt, die vor Gott wegläuft, die sich um Gott gar nicht mehr kümmert. Es ist schwer, als Christ zu stehen. Aber es ist manchmal noch schwerer, in christlichen Kreisen eine Leitungsposition inne zu haben. Und das sage ich jetzt nicht wegen mir, sondern das ist insgesamt eine Beobachtung, die viele Leiter treffen. Auch dort kann man bereits für die kleinste Regung, die jemandem nicht gefällt oder die jemandem missfällt, verleumdet werden. Ihr Lieben, das kennzeichnet den negativen Teil unseres Miteinander-Zusammenlebens. Ich will jetzt gar nicht uns direkt ansprechen, aber gehen wir mal über die christlichen Kreise drüber, über verschiedene Gemeinden. Das ist ein Stück weit, da zeigt sich unser Herz, wie kommen wir aus der Lage raus? Wenn das in unseren christlichen, das sagt ein christlicher Leiter, er sagt, keinen, den er kennt, kennt das nicht. Dass er einfach für eine kleinste Sache, die dem anderen jetzt mal nicht gefällt, sofort hintenrum bös angemacht wird. Das kennen wir alle. Ich glaube, das kennt jeder Leiter, der hier sitzt. Warum ist das so? Warum haben wir da noch so viel Land und Weg vor uns, um demütiger zu werden? Und ihr Lieben, die Antwort liegt dort, sie liegt in unserem Herzen. Was ist jetzt unser Herz? Jetzt müssen wir uns unser Herz anschauen, weil die Antwort auf Leben, die Antwort auf blühendes Leben, die Antwort auf dem anderen Wohlwollen entgegenkommen, nicht nur oberflächlich mit Sondergesicht, sondern auch dann, wenn du Stoßstange an Stoßstange mit einem stehst, den du vielleicht gar nicht leiden kannst, dann zeigt es sich. Und so ist unser Alltag immer unser Leben, unsere Ehe, unser Alltag ist immer unser Übungsfeld. Und da merke ich es zumindest sehr deutlich. Und da zeigt sich mein Herz. Und ich habe lange gesucht nach einer Definition und bin dann im Lexikon zur Bibel fündig geworden. Das Herz ist der Kern einer Sache. Es ist ihr Mittelpunkt. Das Wesentlichste und Wichtigste überhaupt, der vornehmste Teil, durch den das Ganze repräsentiert werden kann. Das heißt allgemein Herz. Das Wichtigste, das Wesentlichste, der Kern einer Sache. Auf den Menschen gesprochen ist es der Kern der menschlichen Person. Der Kern deiner Persönlichkeit, dein Innerstes, dein Wesentlichstes, dein Wichtigstes ist dein Herz. Das ist nicht die Pumpe, die dort schlägt. Es ist ein geistliches Herz. Es ist ein geistliches Organ, das wir Menschen einfach haben. Ich habe euch hier noch ein Bild von einer Amöbe mitgebracht. Vielleicht kennt ihr Amöbe schon aus der Schule? Biologieunterricht? Das ist das kleinste, also eines der ganz kleinen Lebewesen. Ein Einzeller. Ja, also so ein kleines Wechseltierchen. Einzeller ist, glaube ich, schon gar nicht mehr genau. Mein Biologieunterricht ist schon lange her. Aber ihr seht hier, diese kleine Amöbe hat einen Zellkern. Ja? Die Zelle hat einen Kern. Und dieser Kern ist sozusagen wie ein Herz. Ich versuche das noch mit einem Schaubild hinzukriegen. Also, das bist du. Ich habe das Amöbenbild, viel schöner wie die Amöbe, gell? Das ist mal uns, einfach wir Menschen. Und wir Menschen, wir sind eine Seele. Der Mensch ist eine Seele. Gott hauchte dem Menschen seinen Atem ein und er machte ihn zu einer lebendigen Seele. Also hier ist praktisch unser Äußeres, die äußere Hülle, unser Körper. Und wir haben eine Seele. Und das Interessante ist, wir Menschen haben auch einen Geist. Geist, Seele und Leib, das sind mal so drei Grundbegriffe, die Gott uns Menschen gegeben hat. Und interessant ist, dass das Wichtigste, das Zentrum, ist jetzt unser Herz. Und im Herzen findet unser Denken statt. Im Herzen findet auch das Fühlen statt. Und im Herzen findet das Wollen statt. Und das ist jetzt ganz wichtig, im letzten Endes werden unsere Entscheidungen, die werden hier drin getroffen. Das Herz ist das Führungsorgan des Menschen. Es ist die Kommandozentrale. wenn du nur äußerlich glaubst, irgendwie äußerlich, vielleicht mal nur seelisch, oberflächlich, in einer schönen Atmosphäre glaubst, wenn es nicht in dein Herz hinein, wenn es hier nicht rauskommt, ist dein Glaube nicht standhaft. Und schau, mit der Seele können wir Kontakt aufnehmen mit unserer physischen Umwelt. Die physische Welt. Mit dem Geist können wir in die unsichtbare Welt hineinfühlen, hineinspüren. Hier öffnet sich uns der Kontakt der unsichtbaren Welt. Ihr Lieben, ich glaube, das ist jetzt ganz arg wichtig, weil wir verstehen müssen, wie unser Herz funktioniert. Und wenn das Herz tatsächlich die Kommandozentrale, das Führungsorgan ist, dann fließen hier in unserem Herzen die ganzen Drähte zusammen. Das heißt, unsere Seele hat Zugang in das Herz, unser Körper hat Zugang in das Herz und unser Geist hat Zugang in das Herz. Unser Herz ist verdrahtet mit unfassbar vielen Wahrnehmungsmöglichkeiten und versucht, das Umfeld wahrzunehmen. Und manchmal hat die physische Welt eine echte Kraft. Unsere Kultur, die uns umgibt, sie prägt uns. Unsere Seele nimmt Kontakt auf. Sie fühlt, was um dich rum ist. Sie fühlt, ob da ein Mensch dich mag oder nicht mag, ob sie dich ablehnt oder liebt. Die Seele fühlt das. Und die Seele signalisiert das rein. Geliebt, ungeliebt, gewollt, nicht gewollt. Sie spiegelt in dir. Sie redet so in dein Herz, in deine Kommandozentrale ständig rein. Also wichtig ist, ich glaube, das spüren wir, könnt ihr das eigentlich nachvollziehen? Sieht man das irgendwie, mein Gekritzel? Also wichtig ist, wer hat hier drin das Sagen, oder? Ist ganz wichtig, wer sitzt hier? Sitzt hier ein Schwacher, eine schwache Person, die sich von allem hin und her treiben lässt, die sich von jedem Wind der Leere und von allem Möglichen prägen lässt? Oder ist hier Kraft im Herzen? Und das Wundervolle ist, dass über unseren Geist, was ist der Geist im Menschen? Der Geist ist unser Empfindungsorgan in die unsichtbare Welt. Und hier können wir mit dem Heiligen Geist Kontakt aufnehmen. Und jetzt kann Gottes Heiliger Geist über unseren Geist unser Herz prägen. Ihr Lieben, und ich glaube, ich muss euch nicht erzählen, aber das ist die entscheidende Basis. Ob von Gott, ob der Geist Gottes über unseren Geist, über diesen Kanal, dieses Organ, den Geist, den wir haben, ob wir dadurch unser Herz prägen lassen. Darf Gottes Geist über den Geist das Herz prägen? Oder ist es unsere Umwelt? Oder ist es der Körper, der sagt, ja, Mama sagt ja auch gute Dinge, du sollst mal wieder Sport machen. Mama sagt ja auch, jetzt bleib mal auf der Couch, du warst schon 2 Tage, du kannst den 3. Tag auch noch draufbleiben. Es kommen unterschiedliche Empfindungen vom Körper. Gutes und Negatives. Aber ihr Lieben, hier kommt Gutes, oder? Sind wir uns da? Unser Herz. Das ist unser Herz. Das wünsche ich mir, dass wir das vor Augen haben. Und hier ist die Lebensspur in unser Herz. Mehr als alles. Jetzt verstehen wir hoffentlich diesen Vers noch besser. Mehr als alles, was man sonst bewahrt. Behüte dein Herz. Behüte dein Herz. Hier, es ist, wenn dein Herz auf der falschen Spur ist, wenn dein Herz auf den Abweg kommt, geht der ganze Mensch daneben. Alle Entscheidungen, die du triffst, die laufen ins Leere. Es ist das Wichtigste, das Wertvollste, das Wesentlichste, was wir haben, ist unser Herz. Und wie kann ich es behüten? Indem ich das Herz auf Gottes Geist ausrichte. Indem ich schaue, dass hier meine Lebensader ist. Und ihr Lieben, das machen wir zu oft nicht. Und ich hätte auf meine Seele hören können, Stoßstange und Stoß, ich hätte Gas geben können. Oder aussteigen, hey, kurbel mal runter, sollen wir mal Diskussion haben? Weißt du, wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich Vorfahrt hatte. Weil ich bin ja rausgefahren aus der Garage, noch kam eigentlich von der Nebenstraße rein. Also wahrscheinlich wäre das noch nicht mal gut ausgegangen für mich, habe ich mir nachher überlegt. Aber zum Glück habe ich innerlich gedacht, ich predige über Demut. Nein, habe ich nicht gedacht. Aber ich dachte, es war schon so ein Impuls da, Ralf. Ihr kennt den Satz, der Klügere gibt nach, oder? Mehr als alles, was man behütet, behütet dein Herz. Von ihm geht das Leben aus, oder? Jetzt wird's. Und ich komme jetzt nachher gleich zu einem schwierigen Punkt, der für euch wahrscheinlich auch schwierig ist. Aber ich werde ihn heute nennen. Das Herz ist arglistig ohnegleichen. Es ist unergründlich, heißt in anderen Übersetzungen. Es ist unverbesserlich. Schauen wir, jetzt kommen wir dorthin. So gut sieht es mit dem Herz nicht aus. Es ist ohne Gott, so einfach wie wir so in die Welt kommen, ist unser Herz arglistig. So wie es bei den ersten Menschen schon war. Sie konnten Gott nicht ganz vertrauen. Und das Herz sucht sich, das Herz sucht seinen eigenen Vorteil. Wer kann es ergründen? Und deshalb schreibt ein David und er betet dieses Gebet im Psalm 139. Und wir kennen wahrscheinlich diesen Psalm 139 so. Du bist wundervoll gemacht. Auf einzigartige Art und Weise. Ich habe dich in meine Hände gezeichnet, du gehörst zu mir. Aber weißt du, wie er endet? Herr, erforsche mein Herz. Das ist das Gebet des Davids. Er wusste, er ist wunderbar gemacht und er hat eine wundervolle Bestimmung. Aber er weiß ganz genau, er kann es verspielen. Deshalb, Herr, erforsche mein Herz und schau, ob in meinem Herzen Wege des Lebens sind oder ein Weg der Mühsal. In unserem Herzen entscheidet sich, ob unser Lebensweg ein Weg der Mühsal ist. In unserem Herzen entscheidet es sich, ob die Freude in unserem Leben mehr und mehr zunimmt. Ihr Lieben, ich bin jetzt über 60. Weißt du, was ich kürzlich las? Die besten Jahre deines Lebens können die 70er Jahre sein. Und die zweitbesten, die 60er. Und die drittbesten, die 80er. Ich gehe voll auf die besten Jahre zu. Ich bin voll begeistert. Weißt du, warum? Weil Gott immer mehr das Herz verändert. Und das mag ich. Weil er mich immer mehr verändert, weil der Veränderungsprozess immer mehr zunimmt und ich gelassener werden kann und immer mehr ihn spüre und ihn erlebe, weil es meinem Herzen besser geht. Das ist halt ein Prozess. Ich gratuliere dir. Komm auf die 60, es wird mega. Ich spüre schon was davon. Ehrlich, und das hat wieder mit dem hier zu tun. Und jetzt, schau mal, und jetzt kommt die Sache. Das Herz ist unergründlich und es kommt ein Vers und der ist einer der zentralen Verse für mich heute Morgen. Wie kann ich mein Herz bewahren? Es ist unergründlich, unerforschlich. Das Ding ist eigentlich außerhalb meiner Kontrolle. Und deshalb dieses Gebet, erschaffe in mir, oh Gott, ein reines Herz. Ich kann es nicht. Und das schönste Gebet ist zu sagen, Gott, erschaffe in mir ein reines Herz. Schenk, dass hier ein Herz ist, das dich sucht, das uns dich aufgerichtet ist, das nur die eine Sehnsucht hat, dass dein Reich kommt und das dich sehen wird. Erschaff in mir ein reines Herz. Gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Schick mich nicht weg aus deiner Nähe. Schau, dieses Herz kann über den Geist Gottes, die Nähe Gottes spüren. Und in der Nähe Gottes verändert sich unser Herz. Mit dem, wo du nah zusammen bist, der wird dich prägen. Zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Und wenn Gott dein bester Freund ist, sage ich dir, wer du bist und wer du werden wirst. Du wirst immer mehr ein Sieger. Du wirst immer mehr ein Mensch, der in Freundlichkeit und Freude sein Leben lebt. Das sage ich dir, weil du mit dem zusammen bist, der die Freude und das Leben ist. Seine Nähe verändert uns. Nimm den Geist deiner Heiligkeit nicht von mir. Hier machen wir, der ganze Prozess ist hier in diesem Vers abgebildet. Gott, und das ist die Bankrotterklärung. Und zu dieser Bankrotterklärung will ich uns heute herausrufen. Erkläre heute den Bankrott, ich kann es nicht. Weißt du, und das heißt Demut. Wir kommen jetzt gleich zu Demut. Wir haben das Herz hier abgeschlossen. Ich hoffe, ihr seid da und ich spüre auch, ihr seid da. Wir können unser Herz nicht verändern. Es ist unergründlich. Aber wir können es Gott hinhalten. Dieses Wort erschaffe heißt Barak im Hebräischen. Das ist das Wort, das Gott benutzte. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Dieses Schaffen, dieses Wirken durch Gottes Geist. Gott will in uns ein fleischernes, weiches, demütiges Herz hineinpacken. So wie es ist, kann unser Herz vor Gott nicht stehen. Wir brauchen ein neues Herz. Wir brauchen Erneuerung. Und es geht über diesen Geist der Heiligkeit. Ich habe gestern meinen Töchtern gesprochen. Und sie hatten da ein Konzert. Und da hat jemand 5 Lieder mit den Kindern mussten das singen. Und es waren die Lieder Sympathy for the Devil. Kleine Kinder mit 6 Jahren, Grundschule. 5 Lieder in diese Richtung. Hey, ich sage, ihr Lieben, was in unserer Schule teilweise geht, ich bin jetzt gerade hellwach. Bitte, bitte schaut euch die Schulbücher an von euren Kindern. Wir leben in einer Zeit, die immer mehr hier ein Gegen-Gottes-Gewicht aufbaut. Es wird immer wichtiger, in dieser Ebene zu leben. Wir werden euch im Gemeindeforum sagen, was wir für einen Schwerpunkt haben im nächsten Jahr, und er hat damit zu tun. Jetzt gehen wir weiter in Demut. Was heißt jetzt eigentlich Demut? Und Daniel hat uns hier einen starken Satz, ich habe mir notiert, einen starken Satz vorformuliert. Demut heißt, ich weiß, wer ich Gott gegenüber bin. Ich mache es jetzt noch ein Stück spitzer, und jetzt sind wir bei euch Jüngeren. Nicht ein sich kleiner machen, als man ist, sondern Demut ist das konsequente Bekenntnis zur eigenen Nichtigkeit. Boah, das haut rein, oder? Lexikon zur Bibel. Ich habe lange nach einer Definition gesucht, aber es heißt das konsequente Bekenntnis zur Eigennichtigkeit. Und ich weiß, manche streiten es auf. Nein, 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 halt, halt, ich bin noch nicht nichts. Wie oft komme ich und sage, meine Prinzessin, oder? Und wie oft sagen wir das unseren Kindern, meine Prinzessin, mein Prinz. Kennt ihr das? Hinfallen, Krone richten, aufstehen, weitergehen. Ja, auf der einen Seite ist super guter Satz, auf der anderen Seite Blödsinn. Weil nicht jeder hat eine Krone. Ihr Lieben, ich weiß, das ist jetzt aber nur eine Seite der Medaille. Aber wenn wir Demut wirklich verstehen wollen, müssen wir verstehen, wir sind nichts. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr die Welt verändern. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Nichts. Lasst es mal sacken. Denkt bitte in der nächsten Woche darüber nach. Ich mache das gerade. Das ist ja nur die eine Seite der Wahrheit. Die andere Seite ist, dass Gott dieses Gefäß, das leer ist, dass er es füllt mit seiner Kraft. Aber ohne ihn bin ich nichts. Ohne ihn sind wir keine Könige und sind unsere Kinder keine Prinzessinnen. Ohne ihn geschieht das, was wir mit der Welt machen, was wir an vielen Stellen sehen. Wir sind nichts. Wir Menschen haben nichts. Alles, was ich habe, alles, was an Gutem in mir ist, ist mir von Gott gegeben. Alles, was Gutes kommt vom Vater des Lichts, jede vollkommene Gabe, alles, was Gutes kommt von ihm. Ich habe nichts Gutes aus mir, oder? Ist es nicht so? Alles, was ich an Gutem habe, ist von ihm. Mein Intellekt, jede Gabe, wir haben unterschiedliche Gaben, aber sie kommen von ihm, wir haben sie nicht aus uns. Grundsätzlich sind wir Menschen nichts. Und alles, was Gutes, kommt von ihm. Und deshalb wird irgendwann alles Gute von der Welt weg sein. Und es wird nur das bleiben, wenn alles Gute weg ist. Das ist Hölle. Wir sprechen nächsten Sonntag über die Hölle. Könnt kommen oder nicht kommen. Aber wir müssen das verstehen, dass wir ihn brauchen. Wir sind so sehr erlösungsbedürftig. Wir brauchen ihn mehr als alles andere. Wir brauchen ihn wie das Licht zum Leben. Wir haben ohne ihn nichts. Und das schmeckt uns Menschen zuerst mal nicht. Das ärgert unseren Verstand. Eine Art Aufrichtigkeit ist Demut. Ein Stehen in der Wahrheit. Ja, hier stehe ich, Gott, und ich habe nichts. Außer dir. Und du bist alles für mich. Je mehr wir denken, wir haben es, umso kleiner machen wir Gottes Gnade. Je stärker wir erleben, wir haben nichts, umso mehr bedürftig sind wir nach Gnade. Paulus sagt von sich, ich bin der Größte der Sünder. Noch zwei, drei Verse zum Thema Demut. 2. Chronik 7, Vers 14. Wenn mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und sie betend und suchen mein Angesicht. Demut hat mit Gebet zu tun. Warum, mal ganz ehrlich, warum beten wir so wenig? Man betet ja immer zu wenig, aber wir beten wirklich sehr wenig. Im Frühgebet, gestern waren wir zwei Männer am Mittwoch. Aus Powergebet beten jetzt 8 Jahre, 5, 6, 7. Ich habe viele von euch noch gar nie dort gesehen. Ich will jetzt nichts sagen, aber warum? Kann es sein, dass wir denken, wir kriegen es selber hin? Das ist eine Lüge. Wenn wir wirklich für Esslingen einen Unterschied machen wollen, haben wir keine andere Chance, wie uns zu demütigen und ihn zu suchen und zu beten. Demut hat mit Gebet zu tun. Wer nicht betet, ist hochmütig. Der meint, er packt selber. Im Gebet machst du ganz genau. Betest du für deine Ehe? Betest du für deine Kinder? Betest du für deinen Beruf? Betest du für dich? Betest du für deine Nachbarschaft? Beten wir für unser Land? Beten wir, dass Gottes Reich kommt? Ist uns das wirklich eine Bürde? Dann ist doch Gebet, das ist wie ein Signal, das ist wie wenn du nur, dann nimmst du nur einen Stöpsel raus und es bock. Aber wenn wir uns, Gebet, dann sind wir hochmütig. Ich muss es so sagen. Wir haben noch nicht verstanden, dass wir nichts haben. Juble Lauch, Tochter Zion, juble, dein König kommt. Wie ist er? Was ist sein Name? Er ist gerecht, er ist siegreich und demütig. Das passt zusammen. Sieg und Demut passt zusammen. Und ich sage es dir, der Ehre geht Demut voraus. Dem Sieg, wenn wir als Gemeinde siegreich hier Esslingen prägen wollen, dann geht Demut dem voraus. Es gibt keinen anderen Weg. Ich kenne keinen anderen. Es ist der Weg des Wortes Gottes. Und jetzt kommt zu mir, Jesus Oton, ihr alle, die ihr euch plagt, vielleicht plagt in eigener Kraft, die ihr euch müde arbeitet in eurem Leben, die ihr gar keine Zeit mehr habt, um zu leben, die ihr von eurer Last fast erdrückt werdet, keine Freude, keine Freundlichkeit, keine Kraft mehr habt, ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch, lernt von mir, denn ich bin von Herzen demütig. Das hat ihn geprägt. Sein Herz war voller Demut. Jemand schrieb es so, Demut, Bill Hybels, Demut war die Lebensphilosophie von Jesus. Er schrieb ein Buch, Hinabsteigen zur Größe. Wahre Größe geht Demut voraus. Er war von Herzen demütig. Er wusste ganz genau, ich kann nur das tun, was ich meinen Vater tun sehe. Und er hat gebetet, er stand von früh morgens auf, einen vollen Tag. Aber er steht früh morgens auf und sucht erst seinen Vater. Luther sagte einmal, wenn ich einen vollen Tag habe und viel zu tun habe und keine Zeit für Gebet, dann weiß ich, ich stehe noch früher auf, dass ich mehr Zeit habe zum Beten. Ein Schlusssatz. Niemand muss sich mit andauernden persönlichen und geistlichen Niederlagen leben. Dallas Willard. Ein Leben, in dem wir über Sünde und äußere Umstände siegen, steht jedem von uns offen. Ich möchte das einfach zum Ausgleich noch mal an die Wand werfen, diese Perspektive. Es gibt ein Leben, in dem du als Sieger durch dein Leben gehst. Aber der Weg dorthin geht über Demut. Demut ist die Eintrittspforte. Es ist diese Grundhaltung der Demut. Ich habe nichts, ich bin nichts, aber in ihm bin ich alles. In ihm habe ich alles. In ihm bin ich ein Sieger. Wir gehen jetzt ins Abendmahl. Ich bitte, dass die Band, dass ihr kommt. Und ich möchte vor dem Abendmahl noch einen Text lesen mit uns. Aus dem Philipperbrief, dem 2. Kapitel. Er, der Gott in allem gleich war, Dankeschön, und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte. Er machte sich selbst zu nichts. Er stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr im Gehorsam gegenüber Gott. Nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht. Man hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle. Entweder in Anbetung, oder in Angst und Sorge und Furcht. Alle, die im Himmel sind, alle auf der Erde und unter der Erde, alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, den Vater, die Ehre geben. Ich habe dir hier ein Gebet mitgebracht. Und wenn du möchtest, kannst du das während dem Abendmahl beten. Ihr könnt hier auf dieser Reihe nach vorne kommen, hier das Brot nehmen, weitergehen und den Kelch nehmen und dann an eurem Platz. Und ihr könnt es auch am Platz noch beten. Du kannst es vorher beten. Und ich möchte parallel zum Abendmahl in den beiden Ecken die Möglichkeit anbieten, du kannst hier direkt auf Leute zugehen, die dich segnen, wenn du das möchtest. Leute aus unserem aus unserer Ältestenschaft, unserem erweiterten Leitungsteam, Hauskreisleiter. Ihr dürft gerne dort als Segnende hingehen. Dass ihr dort steht, wenn ihr merkt, dort stehen Leute, geht einfach dort dazu. Wir wollen heute jetzt im Abendmahl parallel diese direkte Segnungsmöglichkeit eröffnen. Und wenn du möchtest, bete dieses Gebet mit. Lieber Herr Jesus, ich brauche dich. Ich brauche deine Gnade. Ich bin nichts, ich habe nichts. Ich brauche dich, der mir vergibt. Ich brauche deine Liebe, die mich verändert. Ich danke dir für deine unaussprechliche Liebe. Danke, dass du mir dein Leben und Ewigkeit schenkst. Doch über allem danke, dass du am Kreuz dein Leben für meines gabst. Ich bitte dich, sei mein Herr und mein Retter. Mein Leben gehört dir. Ich will für dich leben, immer und ewig. Selbst wenn du dieses Gebet schon mal gesprochen hast, sag es ihm heute nochmal. Wenn du das möchtest, ich möchte dich nicht manipulieren und ich möchte dir auch nicht befehlen, was du in deinem Herzen sagen sollst. Aber wenn du dieses Gebet zum Gebet deines Herzens machst, wird Gott mit seinem Geist dich weiterführen auf deinem Weg nach Hause. Vater, so danke ich dir jetzt für deine Güte und Treue. Ich danke dir, dass wir miteinander jetzt Abendmahl feiern dürfen. Du gabst dich für uns. Du gabst dein Leben. Du ließ deinen Körper zerbrechen. Du hast ihn hingegeben. Du hast dein Blut gegeben für uns Menschen. Man hat dich an ein Kreuz geschlagen. Man hat dich bespuckt. Man hat dich geschlagen. Man hat dich verhöhnt. Aber du bliebst so demütig. Hast es ausgehalten. Und hast uns damit einen Weg gezeigt, wie wir zum Leben kommen können. Du wusstest, der Vater wird dich erhöhen. Du wusstest, du wirst eine große Schar von Menschen mit dir ziehen. Du hast es verstanden, dass der Weg zur Größe über die Demut geht. Jesus, lehre uns. Lehre mich. Lehre uns miteinander, was es bedeutet, demütig zu sein und unser Herz zu bewahren.